Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich begrüße euch ganz herzlich heute am 3. Advent hier zum Gottesdienst. Im Advent, was ja Ankunft bedeutet, die müsst ihr erinnern, wie die Menschen auf die Ankunft von dem Jesus gewartet haben. Und sie sich gefreut haben, als er endlich da ist. Aber manchmal ist Warten auch eine unangenehme Sache. Bei uns daheim läuft in der Regel immer wieder mal ein Musical, weil unsere Kleine das Lied so gerne hat, das Ganze. Und ein Liedtext hat sich mich eingebrannt. Er heisst: Wo ist Gott? Wo ist seine Macht? Wo ist Gott? Es stammt aus einem Musical über Josua. Und nach der herben Niederlage, die sie eingefahren haben gegen eine kleine Stadt, hat der Autor von dem Musical die Stimmung der Israeliten so vertont. Wo ist Gott? Wo ist seine Macht? Wo ist Gott? Und es ist eine Frage, die ihr euch vielleicht auch schon gestellt habt. Eine Frage, die man sich stellt, wenn die Stürme vom Leben über einen hineinbrechen. Wo ist Gott? In den Turbulenzen. Wo ist Gott in all dem Leid? Wo ist seine Macht? Ist der Allmächtige etwa gar nicht so allmächtig, wenn er doch gar nichts macht? Wir sind nicht die erste Generation, die sich die Frage stellt. Fragen dieser Art beschäftigen die Menschen wahrscheinlich seit ihrer Existenz. Immer wieder haben sich die Menschen gewünscht, dass Gott durch die Tür greifen. Dass er am Elend, am Leid, am Schlechten wird ein Ende setzen und ein göttliches Reich wird auf die Erde bringen. Wir haben gewartet. Und Gott hat auch versprochen, dass er das machen wird. Und es ist genau die Ankunft von dem Messias, den die Juden im 1. Jahrhundert so erwartet haben. Dass einer kommt, der ein Reich aufbaut und das Böse aus dieser Welt ausmerzt. Sie haben das allerdings ein bisschen falsch verstanden. Wo Jesus auf dieser Welt war, hatten sie die Erwartung gehabt, dass er ein politisches Reich aufbauen würde. Sie denkt, er würde die Macht ergreifen und das verhasste Römerpack aus ihrem Land rauswerfen. Und dann ein Friedensreich aufbauen. Und Jesus hat ihnen geduldig und immer wieder erklärt, dass er zwar ein König ist und dass er ein Reich hat, aber dass sein Reich nach anderen Regeln funktioniert. Das Reich Gottes ist nicht ein Staat. Es ist keine politische Macht. Und die Jünger sollten ja nicht versuchen, das Reich Gottes mit menschlicher Kraft aufzubauen. Vielmehr sollen sie dafür Kraft von Gott in Anspruch nehmen und dafür beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist Teil des Vater unser, wo sie dafür beten, dass Gott sein Reich, so wie es im Himmel hat, auf der Erde aufrichten soll. Und die Ankunft von diesem Reich, die erwarten wir, zumindest in Teilen, bis zum heutigen Tag. An wir warten doch eigentlich darauf, dass Gott Frieden schafft. Und darum finde ich, passt dieser Teil vom Vater unser hervorragend in unsere Adventszeit, wo wir uns an die Ankunft von Jesus erinnern. Merci vielmals, euch beiden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir machen heute weiter mit der Predigreihe zum Vater unser. Wir kommen heute zu dieser Stelle, wo eben wie durch Zufall hervorragend in die Adventszeit hineinpasst. Was ist das Reich, das hier kommen soll? Wenn man ins Wörtliche hineinschaut, das griechische Wort, das dort steht, heisst Basileia. Der Basileus ist der König, Basileia ist das Königreich. Und der Begriff steht für Königsherrschaft, also an Person gebunden. Aber es meint auch der Herrschaftsbereich, also territorial gemeint. Und diese zwei Sachen, die schwingen immer mit in diesem Gebet. Der Ort, das Reich, ist also der Platz, wo Gott regiert. Der Ort, wo er unbeschränkte und unangefochtene Herrschaft ausübt. Der Ort ist aber auch der, wo die Menschen unter dieser Herrschaft leben und sich zu 100% nach Gottes Gebot ausrichten und nach seinen Gesetzen leben. Zudem ist das der Ort, wo Gott von den Menschen anbetet und verehrt wird. Wenn man schon nur die Definition anschaut, dann wird einem klar, dass es diesen Ort auf unserer Erde aktuell noch nicht so gibt. Es gibt kaum einen Ort, wo sich alle Menschen vollumfänglich nach Gottes Gebot ausrichten und ihn anbeten. Um den Reich Gottes Gedanken noch ein bisschen besser zu verstehen, muss man beim Vorläufer von dem Reich Gottes anschauen. Es gibt nämlich auch im Alten Testament eine Art ein Reich Gottes. Und das ist das Volk Israel. Im Alten Testament hat sich Gott aus allen Völkern auf dieser Welt ein Volk erwählt. Er hat mit ihnen einen besonderen Bund geschlossen und ihnen sein göttliches Gesetz gegeben. Das sind die 5 Bücher von Mose. Und das ist auch der Grund, warum es sich manchmal heute noch lohnt, die Texte einmal in der Tür zu lesen. Auch wenn sie ein bisschen sperrig sind. Aber in den 5 Büchern Mose da erfahren wir sehr viel darüber, wie Gott sich das Zusammenleben von Menschen vorstellt. Und wir erkennen sehr viel, was ihm wichtig ist und wie er es gerne möchte haben. Das Volk Israel bekommt die Gebote. Und es hätte so die Möglichkeit, als Volk Gottes im Reich Gottes zu leben. Viele von uns wissen, wie es weitergeht in der Bibel. Die Volk Israel und Gott haben sich nicht immer gleich gut vertreibt. Das Volk hat die Gebote nicht gehalten. Gott ist wieder verrückt worden. Und es ist so weit gegangen, dass es sie verstoßen hat und wieder zurückgeholt hat. Das Volk Israel lebt also nicht nach dem Gebot und darum auch nicht wirklich unter Gottes Herrschaft und auch nicht in Gottes Reich. Die israelitischen Propheten, allen voran der Jesaja und auch der Daniel, sprechen aber trotzdem durchs Band von dem kommenden Friedensreich. Und sie sagen, ja, Israel ist gescheitert. Aber es gibt das Gottesreich 2.0. Gott macht einen zweiten Versuch. Er wird sein Reich aufbauen auf dieser Welt. Und er wird das umsetzen und durchsetzen. Und besonders für Daniel wird ganz klar deutlich, dass das einhergeht mit der Ankunft von Christus auf dieser Welt. Darum haben die Menschen auf das Reich gewartet. Sie waren gespannt, wo ist der Mensch, der das Reich wird aufrichten wird. Und sie haben den Messias genannt, der Gesalbte, der, der den Geist Gottes besonders auf sich trägt und wo wird in der Lage sein, das Gottesreich, das Friedensreich auf dieser Welt aufzubauen. Und sie haben sehr viel Ausdauer gehabt beim Warten. Daniel, einer der grossen Propheten, über das spricht, lebt im 6. Jahrhundert vor Christus. Und erst ums Jahr 0 herum, wahrscheinlich noch ein paar Jahre vorher, wird der Jesus geboren. Aber mit der Geburt ist das Reich Gottes ja noch nicht da gewesen. Das hat ja gar niemand mitbekommen. Erst Jahrzehnte später tritt plötzlich so ein komischer Typ in der Wüste. Er ernährt sich von Heuschrecken und Honig und trägt einen unbequemen, kratzigen Kamelhaarmantel. Und er rief die Leute zu sich und sie gehen zu ihm an den Fluss, der Jordan heisst, und er tauft sie. Und mit dieser Taufe geben sie zum Ausdruck, dass sie jetzt Gott nachfolgen und nach seinem Gebot leben. Und der Mann der verkündet laut, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Es war Johannes der Täufer, der das gemacht hat. Und alle haben sich überlegt, ist er jetzt das der Messias? Ist jetzt das der Gesalbte? Und uns direkt fragen, verneint er. Nein, ich bin es nicht. Ich bin nur der Wegbereiter. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Nach mir kommt einer, der grösser ist. Ich taufe mit Wasser, der nach mir tauft euch mit dem Heiligen Geist. Und es ist derjenige, der nach ihm wird kommen, der das Reich Gottes wird aufbauen. Und wo dann der Zimmermannssohn aus Nazareth am Jordan vorbeikommt, da sagt der Johannes, siehe, das ist das Lamm Gottes. Das ist derjenige, der das Reich wird aufbauen. Darum sind viele bildnerische Darstellungen vom Johannes dem Täufer so mit einem Finger, weil er eben auf Jesus hindeutet. Und der Jesus, der nimmt die Aufgabe wahr. Er fängt an zu predigen. Und die Leute fangen an zu denken, das ist der Messias. Und sie fangen an zu nachfolgen in grossen Scharen, weil sie sich nach der Herrschaft Gottes sehnen. Vor allem darum, weil sie unter der Schreckensherrschaft der Römer leiden. Sie folgen dem Jesus nachher in der Hoffnung, dass der die Römer rausschießt. Denn Jesus war nicht der erste Jude, den man für einen Messias gehalten hat. Es hat mehrere gegeben. Und einer von denen, der hat sich selber als Messias genannt, zum Messias ernannt, hat einen Haufen Männer und Frauen um sich geschart und hat kurz vor der Geburt von Jesus einen Aufstand gegen Rom angezettelt. Der Aufstand von diesem Messias ist blutig niedergeschlagen worden und der römische Feldherr Varro hat über 2000 Aufständische gekreuzigt. Also es ist also durchaus gefährlich, wenn man in Israel plötzlich den Messias-Titel überkommt. Denn das ruft die Römer auf den Plan. Doch die Leute haben schnell gemerkt, der Jesus, also wenn das der Messias ist, das ist ein bisschen komischer Messias. Denn der wettert überhaupt nicht gegen die Römer. Im Gegenteil, der heilt sogar noch den Diener von einem römischen Hauptmann. Und der behauptet auch noch, man soll den Römer ruhig Steuern zahlen. Ihre Erwartungen werden nicht unbedingt erfüllt. Und auch das, was Jesus gesagt hat, ganz anders, als man es bisher kennt hat von allen Messiasen. Und der redet nämlich meistens über das Reich Gottes. Mein Computer hat nachgezählt, über 100 Erwähnungen vom Reich Gottes in den 4 Evangelien. Über 100. Das ist ein zentrales Thema von Jesus gewesen. Er hat gesagt, das ist wichtig, das Reich Gottes, das kommt jetzt. Es steht unmittelbar bevor. Und dann hat er auch gesagt, bis Johannes der Täufer kam, waren das Gesetz von Mose und die Lehren der Propheten die Maßstäbe für alles Handeln. Seit seinem Auftreten wird die rettende Botschaft von Gottes Reich verkündigt und alle wollen unbedingt hinein. Also das Reich Gottes kommt mit Jesus. Und jetzt könnte man eine Kurzschlusshandlung machen und sagen, ja, das Reich Gottes ist klar, das ist das Paradies, das ist der Himmel, wo alle, die an Gott glauben und die Vergebung von ihm angenommen haben, einmal werden ankommen. Und dann ist das Thema gegessen. Und im Vaterunser beten wir eigentlich einfach dafür, dass die Welt möglichst schnell zu Ende geht, damit wir alle Himmel können übersiedeln können. Das wäre, wie gesagt, eine Kurzschlusshandlung. Ja, Reich Gottes umschreibt das Paradies. Ja, Reich Gottes beschreibt auch den Himmel. Das Reich Gottes in dieser Art wird aufgerichtet, wenn Gott das Böse gerichtet hat, alle Feinde vernichtet und wenn der Tod keine Macht mehr hat. Und die Bibel lehrt uns, dass am Ende der Zeit Gott seine Herrschaft auf diese Art wird aufrichten und dass man das Reich Gottes nennt. Aber es ist nur ein Aspekt vom Reich Gottes. Denn das Reich Gottes kommt nicht erst am Schluss der Zeit, sondern es kommt mit Jesus auf die Welt und ist seit der Verkündigung von Jesus auf dieser Welt am Wachsen. Und das ist ganz zentral aus der Verkündigung von Jesus abzuleiten. Jesus hat nicht predigt, ja, irgendeinmal kommt es dir gut, sondern er hat gesagt, das Reich Gottes kommt jetzt auf die Erde. Und er hat einen ganzen Haufen Bilder gebraucht, um das Reich Gottes zu beschreiben, wo einem ein bisschen ein Verständnis dafür geben, was er eigentlich gemeint hat. Mehrere Gleichnisse umschreiben das. Einmal sagt Jesus zum Beispiel, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Senfkorn, das kennt ihr aus dem grobkörnigen Senf. Das sind dort die kleinen Dinger dort. Das war der kleinste Samen, der in Israel bekannt ist. Abgesehen von einer Blume, aber die hat man ja nicht gebraucht in der Landwirtschaft. Und aus dem Senf, den es in Israel gab, sind Senfbäume gewachsen. Sehr mächtige Bäume, wo die Vögel sogar ihre Nester drin bauen können. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist so wie ein Senfkorn. Klein, wir übersehen es leicht, unbedeutend. Aber wenn es am richtigen Ort ist und aufgeht, dann wird es gross, mächtig, es ernährt und es bietet Wohnraum. In einem zweiten Gleichnis vergleicht Jesus das Reich Gottes mit Sauerteig. In der damaligen Zeit hat man nicht Hefe verwendet, damit der Teig aufgeht, sondern Sauerteig. Man hatte immer einen Teig, der gesäuerlet hat. Dann hat man den umgemischt. Dann ist der Teig aufgegangen, dann hat man ein kleines Stück weggenommen, hat das aufbewahrt für den nächsten Tag. Zum Rest hat man gebacken. Am nächsten Tag hat man den Sauerteig vom Tag vorher wieder unter den Teig gemischt. Und das bisschen Sauerteig, das reicht, um den ganzen Teig zu durchsäuren und aufzugehen. Und mit diesem Bild sagt Jesus, das Reich Gottes ist nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Aber es hat die Macht, alles zu verändern, alles durchzudringen. Und es wirkt in sein ganzes Umfeld hinein. An einem anderen Ort vergleicht das Reich Gottes mit einer kostbaren Perle. Er erzählt die Geschichte von einem Mann, der eine Perle im Acker findet. Dummerweise gehört der Acker nicht ihm, denn er ist nur ein Tageslöhner. Aber wenn er den Acker würde besitzen, dann würde ihm auch alles gehören, was in diesem Acker ist. Und darum verkauft er alles, was er hat, verschuldet sich über beide Ohren und kauft den Acker. Mit dieser Geschichte zeigt Jesus, wie wertvoll dass das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist wertvoller als kostbare Perlen, Gold, Silber und alles andere. Und noch ein Gleichnis, das letzte, was ich bringe, es gäbe dir noch viel mehr. Da vergleicht das Reich Gottes mit einem Landwirt. Ein Landwirt, der sät und nachher heimgeht und schläft und wieder aufsteht und wieder schläft. Und wie ganz von allein, ohne dass der Landwirt genau versteht, warum und wie, wachsen die Saat auf seinem Feld. Und er wartet und schaut zu. Und wenn es fertig ist, schickt er den Erntearbeiter und bringt die Ernte ein. Und das Gleichnis, das zeigt, das Reich Gottes, das machen nicht die Menschen aus ihrer eigenen Kraft. Das basteln nicht die Menschen, dadurch, dass sie sich eine Verfassung geben, wo der Name Gottes drin vorkommt. Nein, es ist Gott, der wirkt. Gott, der das Wachstum von diesem Reich schenkt. Das Reich Gottes ist dort, wo die Menschen seinen Wert erkennen und ihr Leben darauf ausrichten. Das Reich Gottes ist abhängig davon, dass es Menschen gibt, die das Reich Gottes herbeiführen. Und das zeigt ganz schön einen Wortwechsel zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten. In der Regel kommen die Schriftgelehrten bei Jesus meistens auf den Säckel über. Hier gibt es sogar mal ein Lob. Und so kommt einer von diesen Schriftgelehrten und fragt Jesus, was ist das wichtigste Gebot im Alten Testament? Das Alte Testament ist doch ein relativ dickes Buch. 5 Bücher Mose, mehrere Propheten. Und was ist das wichtigste daraus? Und viele von euch kennen Jesu Antwort. Es ist das berühmte Doppelgebot der Liebe. Er sagt, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und ich denke, wenn das alle würden einhalten, ja, dann gäbe es gewisse Wirtschaftszweige, die Konkurs gingen. Die Schriftgelehrte denkt einen Moment nach über die Antwort und sagt, ja, das stimmt. Du hast recht, Jesus. Das zu machen, und dann sagt er, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir Gott darbringen. Und bis zu diesem Augenblick haben wir in Israel am Morgen und am Abend ein Lamm verbrennt. Wir haben zu den Festen einen Haufen Tier geopfert. Und der Mann erkennt, Nein, nicht das Materielle, das wir Gott geben, ist ihm wichtig, sondern dass er einen Platz in unserem Herzen hat und dass wir unser Handeln nach ihm ausrichten. Und was sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten? Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Der Schriftgelehrte, der sagt, ja, es ist wichtiger, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, als einen Haufen Materielles für Gott zur Verfügung zu stellen. Zu dem sagt Jesus, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Und das alles ist wie eine Spurensuche und wir erkennen immer mehr, das Reich Gottes ist der Ort, wo sich Menschen nach Gott ausrichten, wo Menschen ihren Willen zu Gottes Willen machen. Aber wie verändert sich das Leben von Menschen in Gottes Reich auf dieser Welt? Was ändert sich denn? Zum einen, wenn Menschen in Gottes Reich leben, dann haben sie erkannt, dass sie in dieser Welt sündhaft sind. Und sie haben verstanden, dass es nur einen Weg in das Reich gibt, nämlich über Jesus Christus. Sie merken, dass sie gereinigt sind von ihrer Schuld und dass sie nur durch das Kreuz von Christus Vergebung erfahren können. Menschen im Reich Gottes, sie erkennen, dass sie einen neuen Status haben. Menschen im Reich Gottes werden Kinder Gottes genannt. Meint der Briefschreiber Paulus, sie haben ein Bürgerrecht im Himmel. Und das ist mehr wert als ein Schweizer Pass. Menschen in Gottes Reich sind Kinder vom Gott, vom Höchsten. Und sie sind das nicht, weil sie so toll aussehen, weil sie so reich sind oder weil sie so begabt sind, sondern weil sie Gott einfach dazu gemacht hat. Menschen im Reich Gottes haben alle den gleichen Status. Egal, ob sie auf dieser Welt zu den Geehrten oder zu den Verachteten gehören. Und Menschen im Reich Gottes, die kennen keine Angst. Denn Menschen im Reich Gottes, die wissen, dass diese Welt nicht das Einzige ist. Sie wissen, dass die Nöte von dieser Welt so gross sein können. Aber sie wissen auch, dass Jesus verheißen hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und sie wissen, dass Gott sein Wort wird halten und sie einmal vom grössten Angstmacher dieser Welt, dem Tod, wird erlösen. Menschen, die sich das Reich Gottes bewusst sind, die sterben in der Gewissheit, dass der Tod ein Übergang ist. Ein Übergang von dieser Welt in den Himmel, ins Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das entsteht überall dort, wo Menschen eben nach Gott fragen. Wo Menschen in einer Beziehung sind mit dem Gott und sich bemühen, sagen sie extra so, nach seinen Geboten zu leben. Und es ist ganz klar, das Reich Gottes in Perfektion bringen wir nicht einmal in Höllstein an. Gott hat sich dazu entschieden, sein Reich mit uns zu bauen. Und ob das eine weise Entscheidung war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber du und ich, wir sind das Instrument, das Gott nutzt, um sein Reich auf dieser Welt zu bauen. Wir können das sicherlich auf zweierlei Arten tun. Das eine kann sein, dass wir uns wirklich bewusst sind, dass Gott uns verändern möchte. Gott uns möchte nach seinem Willen formen. Wohin verändern? Wir finden in der Bibel ganze Haufen Anweisungen, Anleitungen, wie sich Gott das Leben von uns Menschen vorstellt. Etwas vom prägnantesten und klarsten ist Bergpredigt. Das findet ihr im Matthäus-Evangelium von den Kapitel 4 bis 6. Ein deutscher Theologe hat mal gemeint, das sei das Grundgesetz vom Reich Gottes. Wenn er Schweizer wäre, hätte er gesagt, das sei die Verfassung oder das wichtigste Gebot, das wichtigste Gesetz vom Reich Gottes. Dort stehen so Sachen wie, wenn die eine auf die linke Wange schlägt, hat die andere an. Und die eine zwingt, eine Meile zu gehen, Gang 2 und so weiter und so fort. Doch, wir sollen jetzt nicht das lesen und uns dann einen Krampf machen. Denn die Menschen im Reich Gottes, die wissen, dass die Saat von alleine wächst. Jesus hat mehrfach gesagt, das Reich Gottes wirkt aus einer anderen Kraft, also aus der menschlichen Kraft. Und die Menschen, die wissen, dass sie den Heiligen Geist brauchen, der ihnen wirkt, dass die Kraft Gottes notwendig ist, um sie zu Menschen zu machen, wo Gott Freude hat daran. Und das, meine Lieben, ist schwieriger, als man denkt. Zu akzeptieren, dass Gott muss wirken und man es nicht selber zurechtbringen kann, das ist nicht unbedingt das, was sich gut verkauft in der heutigen Zeit. Und also darum gibt es das Zweite, was wir machen können. Und das ist das Gebet. Gebet dafür, dass das Reich kommt. Und wir beten darum, weil wir wissen, dass wir Gottes Kraft brauchen, um sein Reich aufzubauen. Und darum beten wir, unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir können ganz konkret beten. Vielleicht merkst du, dass du nicht ganz so geduldig bist. Dann bitte Gott, dass er dich geduldiger macht. Vielleicht merkst du, dass du eigentlich ein Herz hast. Dann bitte Gott, dass er dich barmherziger macht. Bitte Gott, dass du die Sachen mit seinen Augen kannst sehen. Und so kannst du ganz konkret kleine Schritte machen in die Richtung von dem Reich Gottes. Und jedes Mal, wenn du nachher geduldiger reagiert hast, barmherziger, liebevoller, dann ist ein Stück vom Reich Gottes um dich herum gegenwart worden. Wo ist Gott? Wo ist seine Macht? So singen sie es nach der Niederlage gegen Ei. Und wir können in diesen Jammergesang einstimmen und darüber hässig sein, dass Gott nicht mehr macht. Oder wir können uns bewusst werden, dass wir das Instrument Gottes sind, das den Unterschied machen soll. Und uns Gott zur Verfügung stellen, mit allem, was wir haben, und mit allem, was wir können. Denn das Reich Gottes wird nicht von Gott in die Welt geprügelt, sondern es entsteht langsam und stetig durch Menschen wie die, die nach Gott fragen und nach seinem Willen leben wollen. Amen.